Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Meine heutigen Gäste sind Michel Oldehaber und Justus Rosser von der Firma Zeitgeist Vintage aus Hamburg.
Ich war dann damals in meiner 14-tägigen Quarantäne damit beschäftigt, mir die Nähmaschine meiner Mutter zu holen und unsere Logos auf die Sachen zu nähen, während die Vorlesung lief, ganz zu Anfang nebenher gebügelt habe und die ersten Sachen fotografiert habe.
Ich kann mir vorstellen, dass in einigen Jahren große Hersteller bei uns anklopfen und uns über Trends, die wir sehen im Zweitmarkt, über Datenpunkte, die wir gesammelt haben im Zweitmarkt, vielleicht befragen und man da strategische Kooperationen eingehen kann. Da hatten wir mal viele Berater da und Berater und schleifen und wurden beraten und dann wieder ein Konzept. Und ich meine, der beste Berater, den man haben kann, ist immer noch der eigene Kunde. Und der kann einem auch zum Teil sehr schnell sagen, ob er Dinge mag, die man tut oder weniger mag. Und mit der Einstellung sind wir an den Start gegangen, haben uns bisher gut steigern können. Und ich hoffe, dass das auch weiter so anhält.
Michel und Juste stellen sich manchmal die Frage, ist unser Geschäftsmodell auch enkelfähig? Es bedeutet, dass sie stolz sein wollen, was sie geschaffen haben, und sie wollen ein gesundes, profitables Unternehmen aufbauen, damit sie ihren Enkeln mit Stolz davon erzählen können. Das Selbstbewusstsein, dass sie auf dem richtigen Weg sind, spürt man schnell. Wir haben uns in dem Store am Ballindamm getroffen in Hamburg und über die Zeitgeistgründung, Nachhaltigkeit, Konsum und Mode unterhalten. Also, gleich mal rein und los geht's.
Schönen guten Abend, Michel, Justus. Freut mich, dass ich hier bei euch sein kann. Wir sind hier für die Zuhörer, wir sind hier in Hamburg am Ballindamm an der schönen Innenalster und bei euch in eurem, ja, müsst ihr gleich mal sagen, ist es nur ein Pop-up-Shop oder ist es für länger angelegt, aber das werden wir gleich hören. Ja, und ich freue mich, dass wir uns jetzt über das Unternehmen Zeitgeist Vintage unterhalten werden. Na? Und vielleicht fangen wir damit mal an, dass ihr beide einfach mal sagt, wer ihr seid und wieso ihr eigentlich sowas zusammen macht.
Sehr gerne. Da starte ich doch. Und erstmal, Wolfgang, schön, dass du hier bist und wir hier zu Gast sein können in deinem Podcast. Mein Name ist Michel Oldehaver und ich bin hier zusammen mit meinem Co-Gründer und Kompagnon seit der Oberstufe, Justus Rosser. Und ich würde mich mal vorab einmal vorstellen. Ich habe Industriekaufmann gelernt. Das nenne ich immer ganz gerne mein erstes Leben, weil ich da ein bisschen schauen wollte, wo geht die Reise hin, was kann ich machen mit im Berufsleben. Und mir haben viele Sachen da gefallen, habe vieles gelernt. Andere Sachen haben mir nicht so sehr gefallen, weil irgendwie war ich, das war stahlverarbeitende Industrie, das war schon sehr Old Economy und ich habe mir gedacht, wie kann ich jetzt mein Ticket bekommen hin zu digitalerem Arbeiten, agilerem Arbeiten, vielleicht auch ein bisschen selbstbestimmenderen Arbeiten. Und dann hat sich ein allmählicher Prozess entwickelt, wo ich studiert habe und gegründet habe und jetzt bin ich hier und habe Zeitgeist Vintage gegründet. In der Zwischenzeit ist noch viel passiert, aber das ist auf jeden Fall die kurze Geschichte.
Ja, und kommst du aus Hamburg?
Wir sind im Endeffekt Lübecker oder Ratzeburger. Also wir kommen aus Schleswig-Holstein.
Schleswig-Holstein, ja, das ist ja auch ein schönes Land.
Ja. Genau, exakt. Ja, Justus. Moin auch von meiner Seite, ich bin Justus Rosser, 28 Jahre alt. Vielen Dank, dass wir hier in deinem Podcast sein können und herzlich willkommen bei uns im Store. Michel hat das gerade schon sehr schön zusammengefasst. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, seit mittlerweile wirklich 10 Jahren. Sind auch das zweite Mal mittlerweile WG-Mitbewohner, also darüber, über den Job auch hinaus immer ja in Verbindung gewesen. Und ja, jetzt seit 1,5 Jahren hier mit Zeitgeist dabei. Und ja, sind gespannt, wo die Reise noch hingeht.
Und kommt man dann, blöde Frage, aber wenn man sozusagen Tag und Nacht also Wohnpartner ist und dann auch noch Businesspartner, dann hat man nicht irgendwann mal die Nase voll voneinander oder sagt so, ich brauche jetzt mal eine Auszeit?
Ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, man gewöhnt sich an die Marotten des anderen und lernt damit leben. Aber nichtsdestotrotz geht man sich sicherlich hin und wieder mal auf den Sack.
Ja, das trifft sehr gut. Nehmen wir natürlich diverse Punkte, wo man auch aneinander aneckt. Und wir sind beide Freunde von deutlichen Worten, können aber auch mit den deutlichen Worten des anderen immer gut umgehen. Deswegen funktioniert das sehr gut. Mhm. Ist ein bisschen wie in so einer Ehe. Man hat sich mittlerweile sehr gut aneinander gewöhnt und arrangiert.
Ja, ja. Gut, und gut. Wir haben einen sehr ähnlichen Tagesrhythmus. Also wir sind beide absolute Morgenmuffel und Nachteulen.
Michael, du hast vorher schon mal gegründet. Mhm. Habt ihr das auch schon zusammen gemacht oder ist das jetzt das erste Mal, dass ihr gemeinsam eine Gründung macht?
Ne? Ich habe das quasi damals im Studium noch in Lüneburg bei Michael immer ein bisschen mitverfolgt, der mit einem ja auch jetzigen Mitgründer von uns damals sein erstes Unternehmen zusammen gegründet hatte, habe mir das dann da quasi aber von extern angeschaut, bin dann zwischenzeitlich in anderen Jobs gewesen und dann kam irgendwann Mitte 2020 sozusagen, kamen die beiden auf mich zu und sagten, hey, hast du nicht Interesse, du hast doch ein großes Interesse an Marketing und Mode und in genau die Richtung wollen wir gehen und können uns dich da gut vorstellen. Mhm. Und so kamen wir dann darüber zusammen.
Ja, ich will jetzt nicht spießig sein, aber das ist ja nun schwer angesagt, dass man gründet. Klar, das verstehen auch die Eltern. Andererseits hat man jetzt so ein Studium gemacht und ich weiß, viele Eltern träumen dann davon, dass die Kinder sozusagen etwas Solides machen, dass sie das regelmäßig Einkommen reinkommt und machen sich wahrscheinlich auch bei euch dann Sorgen, wenn man sozusagen bei Null anfängt und da fließt ja nicht gleich am ersten Tag Geld.
Ja, da habe ich, denke ich, mal einen Vorteil. In meiner Familie gab es einen großen unternehmerischen Background. Das bedeutet, meine Onkel und Tanten, meine Eltern auch direkt, waren schon daran gewohnt quasi oder gewöhnt, dass die meisten von denen in ihren 20ern relativ wenig Geld verdient haben und sich das dann im Laufe ihres Lebens ein bisschen stärker als bei den meisten gesteigert hat. Und das war natürlich ein Vorteil für mich. Aber nichtsdestotrotz hat mein Vater auch gesagt, so Junge, jetzt hast du ja dein Studium, was willst du machen? Und dann habe ich ihm das gesagt und er wusste ja auch, dass das erstmal bedeutet, dass dass nicht das große Geld fließt, zumindest nicht in die eigene Tasche, muss man sich mit arrangieren.
Ja, und ihr habt mitten in der Corona-Zeit gegründet, das ist ja einerseits eine gute Zeit, weil man hat Zeit, vielleicht über das eine oder andere nachzudenken und sich häufiger zu treffen, weil man nirgendwo anders hingehen kann. Beim Studium war ja auch alles online, nehme ich mal an. Und andererseits, wenn man jetzt an das Geschäftemachen denkt, eine große Herausforderung.
Ich würde sagen, du erzählst am besten die Geschichte von deiner ersten Quarantäne. Das ist eigentlich, fasst es sehr gut zusammen.
Da ist es eigentlich entstanden. Es war so, dass ich tatsächlich im März oder April Besuch hatte von jemandem, der, weil ich in seiner Wohnung damals gelebt habe, auch hier in Hamburg, der war in Ischgl und wahrscheinlich einer der ersten Corona-Infizierten hier in Deutschland. Der war kurz bei mir, der war nur 5 Minuten im Raum, aber als dann die Nachricht kam, dass er positiv ist, hieß es dann 14 Quarantäne für Tage Quarantäne für mich. Und wir waren damals in der Anbahnung sozusagen der ersten Tests, für woraus nachher auch Zeitgeist entstanden ist. Es war vorher die Idee, eigentlich Secondhand-Mode zu rebranden mit einem eigenen Branding und das dann zu verkaufen. Und ich war dann damals in meiner 14-tägigen Quarantäne damit beschäftigt, mir die Nähmaschine meiner Mutter zu holen und unsere Logos auf die Sachen zu nähen, weil wir sonst niemanden hatten. Da ist das Ganze entstanden. Viele fragen auch öfter mal, wie war es denn zu Zeiten von Corona zu gründen? Ist das nicht eine besonders große Herausforderung, weil man sich so einschränken muss? Ich glaube, wir sind uns da einer Meinung, dass wir eigentlich sagen, Corona war für uns eigentlich eine sehr gute Zeit, denn wir hatten keinen Vergleich zu vorher. Hätte es schlechter laufen oder ist es jetzt eigentlich gut oder schlecht gelaufen am Start? Wir haben gemerkt, dass wir kontinuierliches Wachstum haben natürlich klein angefangen, aber Corona hatte für uns in Anführungszeichen den großen Vorteil, dass wir keine Ablenkung hatten. Es hatte sowieso nichts auf, das Freizeitangebot war sehr eingeschränkt und so konnte man sich wirklich sehr, sehr stark auf das fokussieren, was man eben mit Zeitgeist machen möchte und gestalten will.
Naja, und ihr habt ja keinen klassischen Einzelhandelsladen aufgemacht, sondern ja von vornherein als Online-Händler agiert. Das war sicherlich hilfreich.
Ja, ne? Wir mussten natürlich unseren Laden nicht irgendwie schließen oder wir hatten jetzt auch keinen neu eröffnet. Dementsprechend dadurch, dass wir von Anfang an sagten, wir machen es ausschließlich online damals noch, was anderes ging ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, hatten wir von der Seite keine Einschränkungen zu befürchten.
Man muss auch dazu sagen, wir sind ja kein Amazon FBAler, das ist ja ein Business, was man im Endeffekt auch alleine ausrollen kann, sondern wir mussten Ware einkaufen, wir mussten jedes Stück, das sind ja Einzelstücke, digitalisieren. Es ist ein sehr arbeitsintensives Business und wir haben ja auch 5 ambitionierte Leute aus verschiedenen Teilbereichen zusammengebracht um das zu starten. Und ich bin mir relativ sicher, dass so ein großer Personenkreis von eigentlich auch beruflich eingebundenen Leuten abseits dieser Sondersituation gar nicht die Zeit gefunden hätte, sich so sehr auf ein Projekt zu committen. Mhm. Also ja, große Chance, würde ich eher sagen, mhm, für uns.
Okay, ja, gut. Ja. Und seid ihr die beiden einzigen Gründer oder gibt es noch jemand, noch mehr?
Wir sind, also es gibt fünf Gründer.
Fünf Gründer,
also fünf, genau. Fünf Personen halten Anteile an der GmbH.
Ah, genau, okay. Ja, das ist das, was irgendwie auch ganz wichtig ist zu erwähnen. Wir sind nicht nur zu zweit, es gibt auch noch Viktor, Hannes und Paul, jeder mit eigenen Schwerpunkten. Und ja, auch aktuell ist es so, dass sich drei von uns noch im Studium befinden. Ich unter anderem, Viktor auch und Hannes in den Endzügen. Ich habe jetzt auch nur noch die Masterthesis vor mir. Das hattest du nett eben gesagt, deswegen möchte ich es gerne nochmal erwähnen, weil genau Corona, ne, die Vorlesung hat immer online stattgefunden, man war nicht vor Ort, was für mich immer den Vorteil hatte, dass ich während die Vorlesung lief, ganz zu Anfang nebenher gebügelt habe und die ersten Sachen fotografiert habe. Und so war das dann irgendwie damals in der Wohnung der Anfang und es hat sich immer weiterentwickelt und weiter professionalisiert.
Also richtig so ein Garagen-Business, ne, könnte man sagen, ne? So von Grund auf angefangen.
Ja.
Okay, also eine halbe Fußballmannschaft sozusagen, ne, die zusammen gegründet hat und ihr kanntet euch auch schon ein bisschen länger, nehme ich mal an. Ne?
Wir kannten uns alle länger, ja. Genau. Also ich glaube, wenn es eine Person gab, die Leute am ehesten zusammengebracht hat, war es glaube ich ich, weil ich glaube ich alle Leute kannte und nicht jeder kannte sich vorher, aber wir hatten verschiedene Projekte gemacht. Ich habe zum Beispiel mit Hannes, das ist unser CTO, habe ich in Hongkong studiert.
Ah.
So, das war eine intensive Zeit, da konnte ich meine Hand für ihn ins Feuer legen und sagen, der kann was. Ne?
Ja.
Und mit Viktor hatte ich schon einer vorher gegründet, hatte einen Exit hinter mir bei der Hypespace als Firma. Wir haben was im Finance-Bereich zusammen gegründet, das hat nicht so gut geklappt, aber auch da hat man gesehen, so okay, der kann was. Mit Justus hatte ich genau dieselbe Sicherheit und das war dann eigentlich ein Selbstläufer. Man würde ja sagen, puh, zu fünf Gründen, ne?
Mhm.
Schon auch ein hohes Risiko.
Aber also man muss sich da nichts vormachen. Es ist schon so, wenn fünf Leute mitsprechen und man sagt, man möchte hier gleichberechtigt auch mitreden, dann sind da im Fall der Fälle auch mal fünf Meinungen im Raum und dann ist das ein oder andere Gespräch schon mal länger, auch die Entscheidungsfindung. Aber mittlerweile hat sich das eigentlich so eingependelt, dass jeder so ein bisschen weiß, in welchen Verantwortungen der andere die Verantwortung übernimmt. Und dementsprechend ist das deutlich besser geworden. Aber auch das muss man lernen.
Ja, da wollte ich später nochmal darauf zurückkommen, wie ihr sozusagen führt. Und meistens gibt es ja einen Chef, ne? Fünf Chefs in einer kleinen Firma, kann ich mir vorstellen, das ist, geht nicht. Aber aber das können wir zum späteren Zeitpunkt machen. Vielleicht mal zu dem reinen Geschäftsmodell. Also jemand, der den Namen noch nie gehört hat, es klingt ja schon so ein bisschen durch. Was macht ihr?
Wir digitalisieren bereits getragene Kleidung und stellen sie online in unserem Shop und über verschiedene Plattformen zur Verfügung und mittlerweile eben auch physisch im Einzelhandel hier in Hamburg.
Mhm. Genau.
Okay.
Das würde ich als Entwicklungsschritt 1 bezeichnen. Das ist das, was wir Stand jetzt machen. Zudem arbeiten wir gerade, das ist in den Endzügen, an einem Modell, was ich mal Vintage as a Service nennen würde. Das bedeutet, jemand anderes, der starten möchte als Vintage, als Secondhand-Händler, hat die Möglichkeit bei uns, die ganze Digitalisierung sozusagen outzusourcen. Bedeutet, er sucht sich einen Supplier in Deutschland, im Ausland, gibt als Lieferadresse für seine Produkte uns an. Die Produkte kommen an, wir digitalisieren sie für ihn, bringen sie quasi in seinen Shop online. Er vertreibt sie, er marketet sie, wir versenden sie und wir kümmern uns um Retouren.
Okay, gut. Lass uns mal die einzelnen Schritte. Also um etwas zu verkaufen, muss man ja erstmal Ware haben. Ja?
Jo.
Also fangen wir damit mal an. Woher kommt die Ware?
Kann ich sehr gerne beantworten. Wir arbeiten mit großen Recyclern im europäischen Ausland zusammen. Warum im europäischen Ausland? Die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, weil am liebsten hätten wir kürzestmögliche Wege.
Es gibt da in Osnabrück den größten Deutschlands.
Ja, richtig, genau. Und dann gibt es die deutschen Eikleidersortierer. Das Problem ist, es gibt nicht so sehr viele. Das ist ja im Endeffekt so ein Duopol oder quasi Monopol mit Deutschland Nord und Süd. Und da ist es sehr schwer dran zu kommen, beziehungsweise auch die Altkleidersortierer haben natürlich auch verstanden, dass sie auf wertvoller Ware sitzen und haben selbst Modelle gebaut mit eigenen Vintage-Ketten, wo sie eben ihre Premium-Ware abverkaufen. Und da ist man sehr in einer sehr schlechten Position aus meiner Sicht, wenn du weißt, dass dein Lieferant eigentlich kein echtes Interesse hat, dir die beste Ware zu liefern.
Ja, klar.
Mhm. Insofern haben wir uns nach einem System umgeschaut, was anders funktioniert als das deutsche, sind da in Frankreich und Italien fündig geworden und haben da jetzt sehr gute, auch längerfristige Geschäftsbeziehungen eingegangen, ja, mit eben italienischen und französischen Recyclern. Mhm. Und wir hatten auch ein paar Lieferanten in England und tatsächlich hat der Brexit das so sehr erschwert, dass wir nicht mehr in England bestellen. Auch ganz interessant.
Okay. Zoll, Einfuhrgebühren, das ist alles schwierig. Man muss dazu sagen, dass auch der Ware oder dieser Akt, Ware anzukaufen, erstmal ist unglaublich intransparent. Das heißt, wir haben am Anfang relativ viele Experimente mit verschiedensten Anbietern auch gemacht, um eben zu schauen, in was für einer Qualität kommt die Ware am Ende bei uns an, was für eine Auswahl können die bieten. Und da hat es dann eben auch entsprechend länger gedauert, bis man dann den einen Partner hatte, wo man sagt, alles klar, hier wissen wir, welche Produkte wir anfragen können und auch in entsprechender Qualität kriegen. Und dadurch haben wir mittlerweile wirklich drei gute Zulieferer in Frankreich, Niederlande und Italien, bei denen wir auch regelmäßig eben abnehmen.
Aber das ist immer noch eine gewisse Überraschungstüte, ne?
Ja.
Also
ja.
Das heißt, es kommt ihr kauft wahrscheinlich Stückzahlen ein und dann macht man den Karton auf und dann ist das also ein Qualitätslevel, kann man sich ja einigen, dass die Ware sauber ist, nicht kaputt ist und so weiter. Ihr verkauft ja auch Marken, also bestimmt ihr oder könnt ihr bestimmen, welche Marken da drin sind oder könnt ihr sagen, die Marken wollen wir gar nicht haben?
Unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Also man kann eben tatsächlich sagen, ich möchte Marken kaufen, Markenware oder eben keine Markenware. Wenn man jetzt Sportartikel einkauft, dann sind da die gängigen Sportartikelmarken eben auch drin. Mhm. Aber wenn man so spezifisch einkaufen möchte, dass man sagt, ich möchte beispielsweise nur Nike oder nur Adidas, die eben nachgefragt sind, dann hat es zur Folge, dass natürlich die Einkaufspreise steigen, weil man muss eben sagen, wenn man über Produkte redet, die es eben nur als Einzelstücke gibt, dann muss jeder die einzeln anfassen, wenn sie so spezifisch eben rangeholt werden sollen. Das heißt, auch der Händler, der an uns vertreibt, muss dann natürlich diese Einzelsachen aus seiner Ware holen und für den ist es natürlich auch geringerer Aufwand, einfach das in Kilosäcke zu fassen, danach Kategorien zu gehen und sie dann eben auch für einen geringeren Aufpreis, weil er weniger Aufwand hat, an uns durchzureichen.
Und das sind wirklich gebrauchte Einzelteile. Das heißt nicht, sagen wir, es gibt ja auch Firmen wie TK Maxx, ne, die kaufen sozusagen in großem Maße Überbestände von einer Marke ein, verkaufen die und die bleiben ja auch manchmal auf Restbeständen sitzen, die sie dann vielleicht nicht reduzieren wollen und sowas kauft ihr aber nicht auf.
Nee, das wäre ja so eine Art Restposten aus Verkauf, wenn man so will. Das machen wir nicht.
Okay. Und wie alt darf die Ware sein? Also wie weit geht das zurück?
Ganz unterschiedlich von bis. Also wir kaufen oder wir sind nicht nur auf die großen Recycler angewiesen. Es kommen oft natürlich auch Leute auf uns zu, die sagen, hey, ich habe irgendwie einen Nachlass, der aufgelöst wird oder selber Sachen im Schrank. Dann muss man am Ende darüber sprechen, wie sieht es aus? Ist das eine Spende an uns oder möchte jemand dafür noch ein entsprechendes Entgelt haben? Bei den Leuten, die sagen, sie möchten dafür gerne bezahlt werden, wird es dann recht schwierig, weil wir natürlich sehr gute Vergleichswerte haben, was wir für ein T-Shirt bei unseren Recyclern bezahlen. Und da kommt man dann oft mit dem Preis nicht so ganz überein, weil viele Leute natürlich zu ihren alten Kleidungsstücken eine emotionale Verbindung haben. Aber was wir eben auch haben, sind dann eben, wenn Nachlässe aufgelöst werden, dass da wirklich Sachen kommen, die sind teilweise aus den 60er, 70er Jahren. Das ist eine Generation, die ja teilweise im Krieg eben aufgewachsen oder kurz danach groß geworden ist. Und die gehen unglaublich gut mit ihren Wertgegenständen um, kaufen hochqualitativ ein und erhalten die Ware eben auch. Und das ist natürlich wirklich das, wenn man wirklich den Ur-Ur-Vintage-Gedanken sich anschaut, Vintage geht ja ab 20 Jahren Alter los bei Kleidung, dann ist das natürlich wirklich das absolute Gold sozusagen.
Ja, ist denn da aber nicht, da gibt es auch einen Modefaktor bei Vintage, ne? Also es gibt ja auch Teile, wo man weiß, naja, die sind zwar alt und die gehören einer bestimmten Kategorie an, aber die werden trotzdem nicht verkauft. Die beige Jacke vom Opa ist wahrscheinlich nicht
Kommt ein bisschen auf die Marke drauf an. Wenn es jetzt, ich weiß es nicht, ob die jetzt unbedingt, also mein Opa zum Beispiel auch irgendwie Napa Piri oder Tommy Hilfiger oder sowas getragen, ja. Kann man dann natürlich schon noch verkaufen.
Ja.
Oder generell so, wenn es jetzt irgendwie Richtung Golf-Look oder sowas geht, auf absolut immer noch verkaufbar. Dann gibt es da, also ich glaube, die Schwierigkeit liegt eigentlich darin. Es gibt verschiedene Sachen, die kommen in einem gewissen Zyklus zurück. Zum Beispiel College-Jacken waren ja irgendwie so in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre sehr im Trend und kommen jetzt eben mit dieser zeitlichen Verzögerung wieder. Und dann sind wir aber auch angewiesen, dass wir sowas wie Basics, also Secondhand Basics, dauerhaft online haben, zum Beispiel einfarbige Rollkragenpullover.
Ja.
Und das ist es da nötig, dass diese Rollkragenpullover Vintage sind? So tendenziell nicht. Also ist jetzt nicht wirklich wichtig, ob sie 20 Jahre alt sind oder 10 Jahre alt. Wir brauchen einfach die, um den Kundenbedarf da zu decken. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir werden nicht nur Secondhand-Händler oder nur Vintage-Händler sein, sondern wir sind ein Hybrid und der Kunde hat halt die Möglichkeit. Und wie decken wir das ab? Es gibt verschiedene Parameter, worauf man Kleidung bewerten kann. Das hat viel mit den Tags, mit den Etiketten im Nacken und so weiter zu tun. Und da kennen wir uns gut aus und deswegen können wir Alterseinschätzungen vornehmen.
Ja. Okay.
Aber auch ganz grundsätzlich zu der Frage, wo ist der Modefaktor? Jeder hat natürlich einen eigenen Modegeschmack. Anfangs stand ich oft genug vor der Kleidung und sagte, niemals kauft das irgendjemand. Und wir haben ja unseren Anfang gemacht, wir sind nicht von Anfang an im Onlineshop gelauncht. Es gibt ja auch diverse Plattformen, die dadurch anfangs initial eine sehr große Reichweite hatten, die wir eben mitgenutzt haben und dadurch eben auch weltweit verkaufen. Und so nach anderthalb Jahren kann man sagen, es gibt für jedes Teil jemanden, der es früher oder später entdeckt und abnimmt. Die Frage ist nur, möchte man die Sachen, die eher lange auf Lager sind, wirklich da haben?
Ja, das ist ja dann totes Kapital. Ja. Man will ja auch ein bisschen drehen.
Genau. Ja. Und deswegen guckt man natürlich darauf, was dreht sich gut.
Und Einzelteil heißt ja immer, es gibt nur das Teil in der Ausstattung, wie es da vorliegt, gibt keine weitere Größe, keine größere, keine andere Farbe.
Exakt.
Es sei denn, durch Zufall hat sich das mal ergeben.
Ganz selten. Ich glaube, wir haben ein paar T-Shirts, da scheint irgendeine amerikanische Universität mal das alte Merchandising aussortiert zu haben. Da hatten wir dann mal 5, 6 T-Shirts, die gleich waren, aber ansonsten sind es wirklich bei mittlerweile über 20.000 Sachen, die wir auch angenommen haben, das sind zu 99% eigentlich Einzelstücke. Ja.
Und macht das Sinn für euch jetzt Flohmarkt? Unter der Isebrücke, da könnte man doch sagen, okay, komm, wir nehmen ein bisschen Geld mit und dann kaufen wir gezielt noch ein paar Teile dazu und verkauft die dann teurer.
Kann man auf jeden Fall machen. Ich denke schon, dass ich damit eine Mark verdienen ließe. Die Frage ist halt immer, was mache ich mit meiner Zeit? Also möchte ich irgendwie 7 Tage die Woche halt arbeiten oder vielleicht 5 oder 6? Ne?
Ja.
Und ich glaube, wenn wir das machen würden, dann würde eben noch mehr von unserer Freizeit draufgehen. Deswegen denken wir halt immer über skalierbare Prozesse nach und unser Einkaufsprozess, wie wir ihn jetzt haben, mit den Altkleidersortierern und den Recyclern, ist eben skalierbar. Und Flohmärkte in Hamburg und Umgebung abgrasen wäre bei einer gewissen Wachstumsstufe nicht mehr skalierbar und deswegen setzen wir auf dieses Pferd sozusagen nicht.
Ja, absolut.
Wo wir es tatsächlich allerdings tun, ist, wenn man es online relativ wenig sozusagen Secondhand oder als Vintage kriegt, ist Schmuck und Ringe. Da haben wir tatsächlich den einen oder anderen Händler, den wir dann auch mal besucht haben am Wochenende, um dort eben mal Ringe zu kaufen. Aber das ist die Ausnahme und dann wirklich eher so aus Spaß an der Freude.
Ich weiß jetzt, also Händler, die gebrauchte Bekleidung verkaufen, Secondhand-Läden, die kaufen ja auch selber an. Ne? Das macht ihr aber nicht. Ne?
Wir haben ein Modell dafür gebaut. Wir hatten das Glück, dass wir über eine Veröffentlichung im NDR und im ARD und jetzt zum Beispiel auch im Abendblatt haben wir relativ viel Zulauf bekommen, so als junge Marke. Und die Gesuche sozusagen an uns Kleidung zu verkaufen sind so explodiert, dass wir das nicht mehr abbilden konnten. Also wir haben es gemacht.
Ja.
Gab dafür auch ein Rechenmodell, um das abzudecken. Also es geht einfach nicht. Wir kriegen es operativ gerade nicht abgebildet.
Okay. Es bindet auch im Verhältnis zu viel Kapital. Ne? Da müssen wir eben wirklich drauf schauen, wofür wollen wir unser Geld ausgeben. Und da können wir einfach bei unseren Großhändlern deutlich effizienter einkaufen. Es ist ein Service, den wir schon gerne anbieten möchten, weil wir ja eben auch sagen, wir möchten eigentlich für Teil dieser Kreislaufwirtschaft sein und das auch fördern. Und das ist eben etwas, wo wir sagen, das ist nicht vergessen oder irgendwie in der Schublade verschwunden, aber aktuell ist was, wo wir sagen, wir können es zurzeit nicht abbilden, weil man da auch entsprechend natürlich die Leute für braucht, die dann die Sachen einzeln prüfen, die Zahlungsvorgänge auslösen. Das ist sehr viel individuelle Abstimmung.
Ja, also du hast genau das Stichwort gesagt, Kreislaufwirtschaft, ne? Wenn man ein Teil, was 30 Jahre überlebt hat, das könnte ja nochmal 2 Jahre beim nächsten Träger überleben, der das dann wieder zurückgibt und man verkauft das dann nochmal, weil ja, das wäre sicherlich nochmal eine Stufe nachhaltiger, als dass man nicht weiß, wo es landet.
Ne? Auf jeden Fall, genau. Also es gibt im Endeffekt, ich finde, man kann das immer gut herunterbrechen, was haben wir gerade in der Modeindustrie für Aufgaben. Es gibt einmal die Produzierende, die Ersthand quasi, also First-Hand-Industrie, die hat aus meiner Sicht die Aufgabe, über neue Stoffe nachzudenken, über mehr Langlebigkeit in der Kleidung, also vielleicht mal wieder bessere Qualität, gab es ja auch schon viele Jahrzehnte nicht mehr in der Modeindustrie, wenn man da mal fair ist, nachzudenken, dass eben Kleidung länger tragbar ist. Und dann gibt es logischerweise auch die Zweithand-Modeindustrie und die greift dann diese hochwertigen Stücke auf und hält sie sozusagen.
Und kann eben auch nur die aufgreifen, denn das Billigzeug hält sich nun mal einfach leider nicht so lange.
Ja, genau. Okay. Und könnt ihr wirklich alles verkaufen, was ihr bekommt?
Beinahe alles.
Also man muss ganz ehrlich natürlich auch sagen, da kommen auch Sachen an, die haben Flecken, die vielleicht nicht mehr rausgehen. Die können auch mal Löcher oder Risse haben. Und da schauen wir dann eben, weil wir auch Praktika bei uns anbieten, dass wir da auch Leute dabei haben, die eben aus dem Modedesign-Bereich kommen, selber auch eine Nähmaschine haben oder auch bedienen können. Das können wir nicht. Das ist, glaube ich, die einzige Kompetenz, die wir dort eben nicht bei uns im Team abbilden.
Deswegen, ja, und du kannst das doch.
Ich kann, ja, für ein Logo reicht es dann noch. Aber nein, deswegen, aber diese Sachen, die, wo man eigentlich sagen müsste, wenn man sagt, wenn man sie jetzt so belässt, kann man sie nicht mehr verkaufen, die legen wir auch beiseite und sagen, alles klar, wenn wir die Kapazitäten und Leute haben, dann werten wir die auf und redesignen die und dann wird aus einem oder aus zwei kaputten, untragbaren Sweatshirts ein neues, das dann wieder gut aussieht und eben ganz besonders und individuell dadurch auch wird.
Ihr macht, Damen und Herren, auch keine Kinder, ne?
Genau.
Ja. Okay, und keine Schuhe, so wie ich das sehe, aber Accessoires,
ne? Also wir haben auch Schuhe da, ganz wenige nur, man muss aber ganz ehrlich sagen, beim Transport, die kommen nämlich natürlich dann nicht mehr im Schuhkarton, sondern werden dann mit zu den anderen Sachen gepackt und Kleidung lässt sich gut knautschen, geknautschter Schuh verliert irgendwann die Form und hält sie nicht.
Ja, das ist so, genau.
Plus, wenn wir Schuhe bekommen, sind es eigentlich immer so Hot oder Top Sachen, Top oder Flop, das wollte ich sagen. Also entweder wir kriegen ein paar Nike Jordans, irgendwie Jordan 4er oder sowas und wo ich dann sage, puh, die haben jetzt echt eigentlich schon Sammlerwert und dann kriegen wir andere Schuhe, die sind einfach nur irgendwie Ballerinas, die einfach durchgetragen sind. Und wir haben ja schon den Anspruch, irgendwie auch vom Pricing innerhalb von einer Produktkategorie konsistent zu sein. Das ist momentan noch nicht abbildbar.
Okay. Ihr müsst jedes einzelne Teil in die Hand nehmen und ihr müsst das dann sozusagen also überprüfen und dann auch jedes einzelne Teil digitalisieren. Also digitalisieren heißt fotografieren, vermessen, weil ihr ein eigenes Größenschema habt, ne? Müssen wir nochmal erklären. Wie viele Shots macht ihr von einem Kleidungsstück?
Zwei. Machen einmal vorne, einmal hinten und dann, je nachdem, wo da Details drauf sind, dann werden die noch einfach nochmal groß gecroppt als Detailshot. Okay.
Genau, also der Kunde bekommt von uns 3 Fotos geliefert und die Detailaufnahme entsteht aus der Vorder- oder Rückansicht und wir machen 2 Fotos effektiv selbst.
Genau, aber an sich ist das so ein bisschen der Wahnsinn an diesem ganzen Modell, dass wir eben nicht ein Teil mal eben fotografieren, dann haben wir es zum Vielfachen auf Lager, sondern wirklich jedes Teil wird einzeln aufbereitet. Das heißt gewaschen, getrocknet, gebügelt, fotografiert und dann werden natürlich entsprechend die ganzen Details erfasst. Wir haben sozusagen kein Produktsystem, in das wir es einfach einspielen, bevor es produziert wird. Das heißt, wir nehmen es alles einzeln an und auf.
Jetzt könnt ihr sagen, ich habe ja wirklich keine Ahnung, das gehört auch nicht hierhin, aber ihr kauft 1.000 Teile ein, dafür habt ihr eine Summe, ich bin jetzt mal 10.000 Euro bezahlt, also wisst ihr, jedes Teil kostet 10 Euro.
Ne? Lässt sich gut rechnen, ja.
So, ist ja nur ein Beispiel.
Ja.
dann müsst ihr einen Verkaufspreis ermitteln. Mhm. Und ich vermute mal, dass ihr den nicht macht, indem ihr sagt, so jedes Teil kostet 20 Euro, sondern jedes Teil wird individuell bewertet, ja, nach welchen Kriterien.
Genau. Möchtest du das sagen oder soll ich das sagen?
Ich kann ja mal anfangen, sonst ergänzt du mich einfach. Aber genau das ist der Fall. Wir bewerten eigentlich alles individuell. Anfangs wirklich, je nachdem, welche Person einen Teil gerade angenommen hat und natürlich immer seinen eigenen subjektiven Eindruck da eingebracht hat, waren das wirklich quasi willkürliche Preise. Wir haben dann irgendwann gesagt, das geht eigentlich gar nicht. Man muss das einheitlich machen. Und deswegen haben wir entsprechende Parameter aufgenommen, die eben mit Multiplikatoren verknüpft sind. Da sind es unter anderem, kann das sein, was für ein Produkt ist es. Ein T-Shirt ist offensichtlich günstiger als eine College-Jacke. Welche Marke wird genutzt? Und auch der Zustand ist natürlich ganz wichtig. Das heißt, sind da Flecken drauf, sind da vielleicht Löcher dran, dann vermindert das den Preis natürlich, während makelloser Zustand natürlich ein höherer Preis ist.
Und hat man auch ab und zu mal so Lucky Shots dabei, auf wo man Fall. Sagt, so, da kommt jetzt so ein Markenteil rein, wo man sagt, boah, das gibt's also, ja sonst gar nicht. Ja.
Ne? Wir hatten schon Nike College Jacken aus den allerersten Kollektionen, die aus Nike gemacht hat. Also Nike hat ja am Anfang war Nike nicht Nike, sondern hat Tiger Schuhe, also was heute ASICS ist, vertrieben. Mhm. Dann hat irgendwann Nike Schuhe gemacht und dann hat Nike irgendwann Kleidung gemacht und aus diesen allerersten Bekleidungskollektionen von Nike hatten wir schon Teile dabei.
Ballonseide, ne?
Genau, ja.
Und das, ja, genau.
Ja, exakt. Und da hätte man wirklich sagen können, wir nehmen für diese Jacke 2000 Euro. Und vielleicht hätte man sogar einen Käufer dafür, oder mit Sicherheit hätte man irgendwann einen Käufer dafür gefunden. Ja. Aber da sagen wir halt auch, nö, wir geben ein Stück weit diesen Lucky, diesen Glücksgriff, wenn man so will, an den Kunden weiter und verkaufen die natürlich im Preismaximum unseres Algorithmus, aber auch das Preismaximum unseres Algorithmus ist nicht so teuer, dass der Kunde, wenn er sie weiterverkaufen wollen würde, nicht noch weiterverkaufen könnte. Mhm. Also es gibt ja schon eine Cap. Also ich glaube, so die aller teuersten Sachen, die wir im Laden haben, sind so bei 200 Euro.
Ah, okay. Ich weiß gar nicht mal, ob wir da noch, obwohl doch, ja, doch um und bei, aber da haben wir uns ja auch irgendwann angeglichen. Also wenn man jetzt mal fragt, so, was sind eigentlich so Lucky Shots, so, das sind bestimmt diese zwei College-Jacken, die wir von Nike haben. Ich glaube, wenn man heute Vintage-College-Jacke googelt, taucht das Foto der einen Jacke ganz oben auf.
Also das ist bei Google-Fotos, glaube ich, auf Platz 6.
Ja, oh, so. Ja, genau. Also das
immer
das
mit auch Namen gekoppelt?
Ja, genau. Also es kommt relevanter Website-Traffic durch dieses eine Bild.
Ja, Wahnsinn. Mhm. Ja.
Das ist übrigens auch eine Chance, da denken ja viele nicht dran. Wir leben ja nicht nur in einer Zeit von irgendwie dem Verkauf von massenfähigen Produkten, sondern wir leben ja auch gleichzeitig in einer Zeit, wo die Kunden erhöhte Bedürfnisse irgendwie an Marketing und an Content haben. Mhm. Und da sind wir natürlich dann wieder im Vorteil, dass wir ja jeden Tag 100 Produkte in den Shop bringen.
Achso, ist das so der Schnitt? 100 neue Produkte
pro Tag? Das ist so das Ziel, das wir uns selber gesetzt haben.
100 Produkte je Werktag und dann in einer super Woche kriegen wir sozusagen alle Aufgaben unter und bringen 600, also den Samstag mit den 600 Produkten in den Shop. Mhm.
Ihr müsst dann ja auch für jeden einzelnen Artikel eine Artikelnummer kreieren.
Genau, ja.
Ne? Wow, ja. Das ist ja...
Aber so können wir immer schön mitzählen, wie viele Sachen wir schon angenommen haben.
Genau.
Ja, naja, gut, aber zur Nachverfolgung braucht man ja irgendwie eine ID, ne?
Ja. Irgendwas. Ja, das ist irre. Also auch gerade, was so diese ganzen einzelnen Produkte betrifft mit einzelner Artikelnummer, das ist dann ja auch irgendwann im Lager sehr spannend, weil man natürlich wirklich amateurmäßig anfängt und sagt, alles klar, jetzt sind das so viele Sachen, wir können es nicht mehr in Kartons packen, wir brauchen jetzt Regale. Dann holt man sich die ersten Regale und dann fragt man sich, okay, wie sollen wir das denn jetzt da eigentlich reinsortieren? Und dann fängst du an, nach Nummern zu sortieren von 1 bis 1000 und irgendwann bist du aber bei 6000 und dann kommt auch mal ein Teil zurück, dann bist du immer darauf angewiesen, wenn du es chronologisch ordnest, natürlich, wenn du es zurücksortierst, das immer zwischen die richtigen Nummern zu machen und irgendwann geht dir das Lager eigentlich hoch, weil irgendwann hat jemand keine Lust mehr und dann findet man nichts mehr und deswegen haben wir unser Lager mittlerweile aber auch umgestellt.
Auf alle Blusen zusammen, alle Hosen zusammen.
Chaotische Lagerhaltung.
Chaotische Lagerhaltung. Okay. Das ist auf jeden Fall das Beste für uns gewesen. Also man kann da vielleicht auch eine kleine Anekdote erzählen. Wir dachten, unser Lagersystem von 1 bis damals 5000 durchgeordnet, das ist super. Haben natürlich noch kein wirkliches Produkt damals verkauft gehabt vor dem Launch unseres Shops und dem Go-Live auf den Plattformen. Dann haben wir angefangen abzuverkaufen und dann gab es, glaube ich, so anderthalb, zwei Monate bis zum ersten großen Verkaufsevent und das war die Black Week im Jahr 2020.
Ah, ja.
Und das hat sehr gut geklappt für uns. Bei der Black Week haben wir schon echt gute Verkäufe machen können und haben dann irgendwann festgestellt, es funktioniert schon an diesen 5, 6, 7 Verkaufstagen nicht. Und haben dann direkt sozusagen die Reißleine gezogen, haben unser Lagersystem überdacht und dieser Commit sozusagen auf unsere Prozesse, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, das kann man nur klein denken, das kann nicht mit uns wachsen. Das hat uns jetzt in die Lage versetzt, dass wir prozessual wirklich mit den ganz großen Playern, die es in diesem Vintage-Game gibt, mitspielen können und jetzt auch eben dieses Produkt, was ich schon angesprochen habe, Vintage as a Service anbieten können.
Aber ihr müsst es ja IT-mäßig auch alles bauen, ne? Also, ja. Weil das, ich meine, man kann auch fertige Lösungen einkaufen, aber nicht in so einer großen Ordnung, ne?
Nee, also wenn wir jetzt irgendwie eine Softwareagentur dafür bezahlen würden, um uns das zu bauen, das ist mal pleite im Endeffekt.
Wir haben natürlich ein ERP-System, aber das muss man natürlich auch bedienen können.
Ja.
Das ist dann auch sehr komplex, wird schnell unübersichtlich und wir haben aber mit Hannes jemanden, der sich eben sehr gut damit auskennt. Der hat irgendwann, da lernte ich ihn gerade kennen und wir haben uns über seine Hobbys unterhalten und er sagte, sein Hobby ist Prozesse bauen.
Ja. Ach, toll.
Und ich dachte, das klingt sehr irre, aber schön, dass du dabei bist.
Ja, okay. Ja. Jetzt mal eine blöde Frage. Also ich meine, ihr seid weder die Ersten, die mit Vintage angefangen haben, noch seid ihr der erste Online-Shop, der das gemacht hat. Worauf beruht denn euer Glaube, dass euer Geschäftsmodell entweder besser ist oder fliegt oder sagt ihr einfach, ja, der Markt ist so groß, wir holen uns da ein kleines Stück vom Kuchen, das reicht oder was könnt ihr besonders gut?
Das ist eine sehr gute Frage. Also im Endeffekt ja, wenn man sich den Markt anguckt und die Positionierung der einzelnen Player im Markt anschaut, dann wird man feststellen, dass es definitiv, also das Zeitgeist nicht irgendwie ein Unikat ist, ne, oder nicht alleine auf dem Markt. Es gibt also zwei Komponenten. Zum einen ist Secondhand ein riesiger Wachstumsmarkt. Mhm. So, da gibt es diverse Studien zu, auch von H&M veröffentlicht, von ThredUp in den USA veröffentlicht und so weiter. Also da ist richtig Wachstum möglich. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel ja auch bei diesem ganzen Food Delivery, also was da alles Gorillas, Flink und so weiter, wer da auf den Markt geht, das ist ja recht üblich, dass in so einem Wachstumsmarkt viele Player sind.
Ja.
So, das ist bei uns auch so. Ich denke, das wird sich auch noch eine Zeit fortsetzen und dann irgendwann wird es Konsolidierungsphasen geben. Mhm. Und warum glauben wir, dass Zeitgeist diese Zeit besser übersteht als andere? Wir haben, im Endeffekt sind wir als einziger neben Momox Fashion, Momox Fashion macht das auch, so aufgestellt, dass man ein ganzes Outfit bei uns kaufen kann. Die meisten Vintage Die meisten Vintage Online-Shops sind so aufgestellt, dass sie sagen, bei uns gibt es die coolsten Nike, Adidas Sweatshirts irgendwie aus den 80er Jahren. Also eine sehr spitze Positionierung.
Okay. Mhm.
Und bei uns kann man sich eben, bis auf die Schuhe, ein ganzes Outfit kaufen, als Mann, aber auch als Frau. Ja. Und wir haben das Ganze auf ein zeitgemäßes Marketing gesetzt, wo wir auch unseren Mitbewerbern manchmal unterstellen würden, haben sie vielleicht nicht. Mhm. Und deswegen glauben wir, dass wir in dem Wachstumsmarkt überproportional Marktanteile uns sichern können.
Mhm. Okay. Habt ihr so eine Art Erzfeind? Also manchmal ist es ja hilfreich, wenn man weiß, okay, das sind die, die jetzt hier den Markt bestimmen und die wollen wir kriegen.
Also es ist natürlich schon so, dass wir uns natürlich umschauen, wer sind unsere Mitbewerber und natürlich auch Leute dann uns suchen, mit denen wir eben benchmarken und schauen, wo stehen die, wo möchten wir hin und was können wir vielleicht auch besser als die. Das schaut man sich natürlich an, um eben zu schauen, wo kann man auch Marktanteile eben vielleicht gewinnen. Aber auf der anderen Seite sind wir ein bisschen davon ab, von diesem strengen Konkurrenzdenken, sondern wir setzen sehr stark eben auch auf Kooperation, auf Austausch, sind auch mit vielen Größeren im Austausch. Mhm. Und unter anderem daraus ist jetzt auch sozusagen dieser neue Zweig von, wie Michael das nennt, Vintage as a Service gewachsen, dass wir nämlich im Gespräch, und das ist auch ein sehr großer Vorteil bei uns, glaube ich, in unserem Geschäftsmodell, dass wir, obwohl wir mit den ganz Großen, mit den Prozessen schon sehr gut mithalten können, für unsere geringe Größe eben merken, dass wir da vielen, die noch zwar sehr gut schon in der Szene etabliert sind, dass wir aber deutlich effizienter und schneller arbeiten als die, was uns eben über kurz oder lang Vorteil bringen wird, weil wir einfach besser und schneller wachsen können als die.
Und das habt ihr alles in eurer Zentrale sozusagen in der Eifelstraße, ne? Oder?
Ja, richtig.
Mhm. Okay.
Genau.
Ja. Genau. Also in a nutshell kann man es eigentlich so zusammenfassen, es gibt einen Player in Deutschland, den es seit den 90er Jahren im Endeffekt schon gibt, der schreibt schwarze Zahlen, weil er das Fixkostendegression hochskaliert einfach mal durchexerziert. Und ansonsten sind die allermeisten Vintage-Modelle, die gerade auf dem Markt sind, nicht in den schwarzen Zahlen. Und wir hatten den Luxus nicht und mussten das eigentlich von Anfang an aus dem eigenen Cashflow stemmen und sind deswegen in einer sehr guten Position.
Viele der Leute in dieser Szene sind eben vor allem Liebhaber, die lieben die Mode, das tun wir natürlich auch, aber wir haben eben ganz am Anfang schon gemerkt, damit es effizient wird, müssen wir Prozesse vernünftig aussetzen. Bei aller Liebhaberei am Ende müssen Entscheidungen auf Wege schnell sein.
Ja, okay. Ja, das ist vielleicht, das ist vielleicht auch mal ein Statement, was Modeliebhaber nicht so gerne hören. Aber Modeliebhaber zu sein und Mode zu verkaufen sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Jo. Und ich glaube, dass man mit dem, was wir tun, wenn man gute Menschen im Bereich Business hat und gute Leute im Bereich Tech, dann ist man besser aufgestellt, als wenn man 10 Modeliebhaber hat.
Naja, ihr müsst ja auch keine Kollektion kuratieren, also zusammenstellen was und dazu kaufen, sondern ihr sagt, okay, das, was wir kriegen, das müssen wir verarbeiten.
Ja.
Und für euch ist ja wichtig, dass der Preis richtig stimmt, ne?
Ja.
Damit das sozusagen das Ganze sich, das Schwungrad in Bewegung bleibt.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Ja. Obwohl auch da natürlich, also Kreativität ist in dem Sinne ja schon dabei, dass man natürlich immer die Voraussetzung hat, wenn man sagt, wir brauchen neuen Content, wir möchten ein Shooting machen. Dann nimmt man sich ein Thema vor, das ist an die Saison angepasst und dann fängt man, das ist mittlerweile leichter als ganz zu Anfang, muss man natürlich schauen, was haben wir eigentlich im Lager, was können wir bedienen, denn wie du ganz richtig sagst, ich kann jetzt nicht speziell was entwerfen oder zukaufen, das da reinpasst, sondern ich muss mit dem arbeiten, was ich habe, was aber nicht immer einfach ist, aber eben auch eine tolle Herausforderung. Man ist natürlich, es ist eben sehr befriedigend zu sehen, wenn da wirklich gutes Ergebnis, mit dem am Ende auch alle zufrieden sind, dann rausgekommen sind, weil man diese erschwerten Voraussetzungen hat.
Okay. Na gut, ja. So, dann habt, also wir müssen noch einmal kurz ein Wort verlieren über euer sehr eigenes Größensystem. Also ich habe verstanden, ihr nutzt nicht die Größenangaben, die es in der Bekleidung gibt, weil die sich ja auch verändert haben über die Jahrzehnte, sondern ihr habt eine eigene Größe oder Größen kreiert.
Ich meine, du wirst es wissen, du kommst ja auch aus der Mode. Mode oder die Textilindustrie ist ein sehr chargenabhängiges Geschäft. Man kann eine Charge einkaufen, die ist tipptopp, der Kunde beschwert sich gefühlt über kein einziges Teil. Dann kauft man sozusagen dasselbe Fabrikat nochmal in einer anderen Charge und die ist sehr fehlerhaft. Zum Teil sind die Größen anders, Fäden sind anders, was auch immer. Und das sind ja alles Dinge, die haben wir nicht nur innerhalb dem Turnus von irgendwie, was ist heute ein Modeturnus, 2 Wochen? Geht ja relativ schnell, ne? Also nicht nur ein Modeturnus, 2 Wochen oder ein Jahr, was auch immer, oder eine Saison, sondern das haben wir über Jahrzehnte. Und dann haben wir nicht nur einen Kontinent, sondern wir haben Japaner, bisschen kleiner im Wuchs, würde ich mal sagen. Dann haben wir Amerikaner, tendenziell schon auch früher ein bisschen mehr gewesen so. Und das sieht man über alle Kontinente hinweg. Also sprich einmal die Zeit, dann die örtliche Trennung. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir sagen Herstellergröße ist gleich unsere Größe, dann geht unsere Tourenrate durch die Decke.
So,
da müssen wir natürlich gegen an. Und deswegen gibt es eine Zeitgeistgröße und die mittelt das. Und die Zeitgeistgröße ist vielleicht auch nicht beim ersten Kauf schon intuitiv sinnvoll, weil wir öfter das Feedback bekommen, okay, ich hätte damit gerechnet, dass es ein bisschen anders ausfällt. Aber sie ist auf jeden Fall konsistent und das bedeutet, wenn der Kunde mit einer Kategorie eine Zeitgeistgrößenerfahrung gemacht hat, weiß er danach, was er kaufen muss.
Okay, ja, das ist ja sehr hilfreich.
Ja, genau.
Ich weiß, ja.
Das ist eben die Herausforderung. Es gibt ja allein in Europa verschiedene Größensysteme, gerade noch im Ende des 20. Jahrhunderts. Da gab es eine Größe in Frankreich, in Deutschland, UK, Italien. Irgendwann haben sich diese amerikanischen Größen mit SM, L, XL durchgesetzt und wir geben diese Größenempfehlung eben entsprechend ab. Und wir gucken natürlich auch, passen unsere Größenempfehlungen. Einerseits merken wir es daran, dass die Retouren dann entsprechend sich reduzieren, weil wir exakter treffen. Und schauen uns natürlich auch ganz genau an, was sind die Retourengründe am Ende und darüber können wir eben auch tracken, wie nah sind wir mit unserer Empfehlung an der tatsächlichen Passform dran.
Größe ist ja einer der häufigsten Gründe, warum die Sachen wieder zurückgeschickt werden. Und so eine Retourenquote über 50% im High-Fashion-Bereich, das ist ja ein Killer.
Muss man eben bei uns auch sagen, wir haben von diversen Marken aus verschiedensten Jahrzehnten Sachen und selbst in den gleichen, selbst wenn es die gleiche Marke ist, verändern sich Schnitte ja. Es war in den 90er Jahren alles eher weiter, dann wurde es 2000er, 2010er alles eher in Richtung Slimfit. Mittlerweile sind es dann doch wieder diese weiteren Schnitte und das alles irgendwie in eine Einheit zu pressen, ist dann doch eine große Herausforderung, aber wir haben sehr früh erkannt, dass das eben sein muss.
Ja. Ja, ich weiß, es gibt ja viele große Firmen, die arbeiten jetzt mit an Modellen für Bodyscanner, ne, damit der Kunde sich zu Hause vermessen kann oder ja. in eine Filiale reinkommt und wird da einmal durchgescannt. Mhm. Und dann wird das gegen die Kleidung gematcht, ob das ja. dann, ne, aber euer System ist im Grunde genommen einfacher, aufwendig, weil man das bei jedem Teil machen muss, aber funktioniert ja.
Ne? Ja, ja. Und wir haben natürlich eine gute Datenbasis, aus der wir lernen können. Ne? Mhm. Ich kann mir sogar vorstellen, momentan passiert das noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass in einigen Jahren große Hersteller bei uns anklopfen und uns über Trends, die wir sehen im Zweitmarkt, über Datenpunkte, die wir gesammelt haben im Zweitmarkt, vielleicht befragen und man da strategische Kooperationen eingehen kann.
Ja.
Das passiert Stand jetzt noch nicht, aber ich sehe das auf jeden Fall, weil ein gutes Beispiel ist die Collegejacke, ist jetzt mit Boss und anderen großen Herstellern in den letzten Monaten in jeder Kollektion drin gewesen als Signature Piece, ganz große Marketingkampagnen gefahren worden, um diese Kategorie. Und dass die College-Jacke jetzt zurückkommen wird, das hätten wir im Endeffekt auch vor 3 Jahren den Herstellern schon sagen können.
Ja, weil die in dem Bereich schon geordert worden ist.
Ja.
Ne? Ja. Okay, also online habt ihr angefangen.
Ja.
Wir haben das Thema Größen, wo die Ware herkommt. Dann habt ihr irgendwann gesagt, so jetzt machen wir noch einen Laden dazu. Warum?
Weil wir es machen wollten.
Also ja, weil wir Bock drauf hatten, safe. Aber gleichzeitig gibt es ja im Online-Handel immer die, also was kann online? Offensichtlich hat man relativ günstige Regalmeter, weil man eben Lagerflächen anmietet und nicht in der Innenstadt sitzt und so weiter. Also die Vorteile sollten ja irgendwie bekannt sein mittlerweile. Aber letztlich hat man ja nicht das direkte Kundenerlebnis vor Ort. Mhm. Also der Kunde hat keine Vis-à-vis-Situation, hat keine irgendwie vielleicht auch emotionale Bindung an einen Verkäufer, an einen Ladeninhaber. Mhm. Das ist definitiv ein Manko. Und deswegen glaube ich nach wie vor, dass so Omnichannel Sinn macht. Und wir haben halt gedacht, okay, wir machen diesen Laden als Pop-Up-Event, dass wir uns mal zeigen können, den Menschen in Person. Und haben das dann eben durchgeführt und das ist so begeistert tatsächlich aufgenommen worden und die Resonanz war so positiv, als auch natürlich die Zahlen haben gestimmt, dass wir dann gesagt haben, wir machen aus dem Pop-Up-Store, also aus dieser temporären Sache, einen permanenten Store.
Nur in Hamburg?
Aktuell nur in Hamburg, weil es sich eben vom Standort her sehr gut angeboten hat. Wäre auch denkbar, das natürlich in anderen Städten zu machen. Es gibt viele Städte, die ja auch eine entsprechende Szene haben. Also wenn man nur mal an Berlin denkt, das wär natürlich eine Stadt, in die man auch gehen könnte. Nochmal ganz kurz ergänzend dazu, warum haben wir uns eigentlich dazu entschieden, diesen Laden zu machen? Auf der einen Seite kann man hier uns nicht nur als Person, sondern auch als Unternehmen und Marke irgendwie kennenlernen und erfahren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Touchpoint, so in der Customer Journey, weil man, wie Michael eben sagte, mal schauen, anfassen, riechen kann.
Ja.
Wir eben auch in sehr engen Austausch und Kontakt dann mit dem Kunden im Zweifel auch mal treten können. Kommunikation funktioniert nun mal face-to-face einfach immer noch besser. Wir sind nun mal visuelle Wesen und können ja auch unser Gegenüber dann viel besser wahrnehmen und lesen und auch auf Bedürfnisse eingehen. Und das andere, und das ist eben das Problem, das wir online haben mit den Größen, das hat man im Laden offensichtlich nicht, weil man kann es ja einfach anprobieren. Mhm. Und dementsprechend, wir haben hier eigentlich eine Retourenquote von null.
Von null, ja.
Ja.
Aber ihr macht keine Beratung. Also ihr gebt Kommentare ab wahrscheinlich, so nach dem Motto, steht ihr? Oder sagt ihr, oh Mensch, guck mal hier, ich habe noch das und das Teil.
Das kommt immer drauf an. Also ich hatte hier in der Zeit im Laden auch oft das Gefühl, der deutsche Kunde ist ja eigentlich, also zumindest nehme ich das immer so, wenn man es mal mit den USA vergleicht, wo du, sobald du in den Laden reinkommst, angesprochen bist, hey, how are you?
Und Greeting Service.
Ja, genau. Und das, da hatte ich eher das Gefühl, die Leute ziehen hier sehr schnell den Rücktritt an, wenn man sie so anspricht und wenn es aber so ist, dass natürlich gefragt wird, hey, habt ihr vielleicht was in die Richtung da? Habt ihr irgendwie noch Lederjacken da? Wie sieht es mit den Collegejacken aus? Wann kriegt ihr was Neues? Beraten wir in dem Sinne auch, ja.
Ja. Ich glaube, im Retail ist ja Beratung eigentlich eher so definiert, dass man sagt, wie bei einem Herrenschneider oder so, man macht Anpassungen und jemand hat es wirklich Experte davon und sagt dann, okay, das Sakko sollten Sie anziehen, das lieber nicht. Und so stark machen wir das nicht.
Okay. Ja. Jetzt sehe ich hier keine Kasse. Ja?
Ja.
Aber natürlich wird ja das Geld ja auch eingenommen. Habt ihr... Und die Ware muss ja auch in eurem ERP-System geführt werden.
Mhm. Ja.
Wie macht ihr das denn?
Das ist, wir hatten den Store am Anfang voll digitalisiert. Das war sehr interessant. Du siehst, wenn du aufmerksam hinschaust, dass auf den Kleiderstangen, die jetzt hier im Laden hängen, da sind Lagernummern drauf. Mhm. Das bedeutet, wir wussten am Anfang, bei jeder Kleiderstange ist quasi ein Lagerplatz und wir wussten, welche Kleidung da drauf hängt. Und wir hatten nur durchdigitalisierte Ware hier im Laden, weil wir dachten, das ist das Beste, was wir machen konnten.
Wir haben sie im Lager bei uns quasi ausgelagert, hier auf die Stangen neu eingelagert.
Und dann sind die Verkäufer hier im Laden, die haben quasi einmal oder halbtäglich einen Kommissionierlauf bekommen und haben sich dann die Sachen, die verkauft worden sind, aus dem Laden geholt. Was machst du dann aber, wenn der Kunde quasi gerade in der Umkleide ist mit dem Stück, was verkauft worden ist online? Kannst du ja nicht sagen, jetzt hier mal wieder rausgeben. Ne?
Ja, so. Ja.
Deswegen haben wir dann gesagt, das ist sehr konsequent, irgendwie Omnichannel gedacht, aber vielleicht ein bisschen zu doll. Und dann haben wir es letztlich so gemacht, dass wir gesagt haben, im Lager, hier gibt es ein Pufferlager. Das Pufferlager ist dann digitalisiert und in dem Moment, wo die Ware die Schwelle antritt und hier den Verkaufsraum sozusagen betritt, wird es aus dem Onlineshop rausgenommen.
Nun ist ja ein weiterer Vorteil bei Online, dass man seine Kunden ein bisschen besser kennenlernt. Ne? Irgendwann hat man die Daten und kann dann auch sagen, okay, wenn der Wolfgang kommt oder was bestellt, der bestellt immer in der Größe und dem könnte man auch passgenaue Angebote machen.
Ja.
Und wenn ihr, wie macht ihr das denn hier im Laden? Könnt ihr diesen Nachteil kompensieren, indem ihr auch die Daten der Kunden erfasst durch die Bezahlung oder verknüpft ihr das, dass die sich irgendwie angemeldet haben oder bereits bekannt sind, weil sie sagen, Mensch, ich habe online gekauft, ich heiße Wolfgang, guck mal bitte in der Liste nach, dann findest du mich. Oder?
Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ist. Ich glaube, man kriegt da relativ schnell Probleme, was den Datenschutz betrifft. Mhm. Wenn man also die Kunden quasi trackt, die hier immer mal wieder regelmäßig reinkommen, dann muss man die natürlich fragen, ob sie das wollen. In dem Sinne so ein Tool dafür haben wir so aktuell nicht im Einsatz. Natürlich erkennt man Kunden, die hier öfter reinkommen, eben auch wieder, gerade oder auch die Mitarbeiter entsprechend. So individualisiert haben wir es nicht. Was wir aber natürlich eben anschauen, auch einsehbar ist es online, wie oft hat ein Kunde eigentlich schon bestellt, dass wir eben auch wissen, was möchte der haben und im Zweifel eben auch uns nochmal melden können, sagen, hey du, ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht deine Größe. Mhm. Deswegen, um da auch eine Retoure und dem Aufwand irgendwie für beide Seiten vorzubeugen, weist man da schon drauf hin oder manchmal, das ist ja, der Mensch ist natürlich fehleranfällig und wenn dann mal ein Makel nicht angegeben wird, ein Fleck oder ein Loch, dann ist es eben auch so. Und wir sehen das im Warenausgang. Wir können ja auch online immer checken, welche Makel hat das Produkt. Das wird im Zweifel angezeigt. Und wenn es mal nicht angezeigt ist, gehen wir auch proaktiv auf den Kunden zu und sagen, du, da ist noch was dran und möchtest du es trotzdem haben oder dann lieber nicht.
Aber letztlich die Kundendaten nutzen wir momentan vor allen Dingen online für eben Cross-Sales, Up-Sales und Retourenvermeidung. Und die konsequente Übertragung in sozusagen einen Kundenstamm, der sowohl analog, also im Ladengeschäft, als auch online bedient werden kann, zum Beispiel über eine Loyalty-Karte oder etwas Ähnliches, dass man
anchecken.
Exakt, dass man eben die Verkäufe zusammenführen kann, existiert so nicht. Und warum existiert das nicht? Also wir haben tatsächlich mal ein Loyalty-Programm schon ausgerollt gehabt. Es wurde hier an diesem Standort nicht so stark angenommen, weil dieser Standort sehr touristisch ist. Also hier gehen nicht unbedingt Hamburger einkaufen, sondern hier gehen Touristen in Hamburg einkaufen. Und wir sind jetzt gerade in Gesprächen und können uns vorstellen, ein weiteres Ladengeschäft in Altona aufzumachen. Da ist noch nichts unterschrieben, aber vielleicht passiert das, hoffen wir mal. Und da würde, glaube ich, die Situation schon wieder sehr anders aussehen.
Ja, man muss ja sagen, wir sind ja hier wirklich in einem Ort in Hamburg, wo eben vor allem Touristen langkommen. Ansonsten ist es ja eigentlich eher ein Bürobereich. Mhm. Ne? Dazu sind die Leute eben dann eher zu nah, also fürs Shopping am Jungfernstieg, Neuerwall, Mönckebergstraße.
War auch ein Learning, weil online ist es ja, also die Zeit, wo man eine App irgendwie im App Store gelauncht hat und dann automatisch Downloads hat, einfach weil es da ist, ne? Oder die Zeiten, wo man, ich weiß es nicht, da habe ich auch noch nicht mal gelebt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mal eine Zeit gab, wo man einen Laden eröffnet hat und einfach neu war und die Leute von sich aus in diesen Laden gegangen sind, um zu schauen, was passiert da. Ne? Gerade also in Lübeck war das früher so,
klar,
wenn ein neues Kleidungsgeschäft aufgemacht hat, so meine allerersten Erinnerungen fangen so in den späten 90ern an, dann ist meine Mutter da hingegangen, einfach weil es eine Neueröffnung war.
Ja, klar.
Und ich glaube, die Zeiten sind halt vorbei. Also
Die sind definitiv vorbei. Und die jüngere Generation, glaube ich, die ist ja gewohnt mit technischen Hilfsmitteln zu shoppen und auch sozusagen nicht darüber nachzudenken, ich kaufe jetzt im Laden oder im Online-Shop, sondern zu sagen, so, ich kaufe jetzt bei der Marke Zeitgeist und wie die mich da abholen, muss eigentlich ein ähnlicher oder vergleichbarer Prozess sein.
Ne? Ja, genau. Also entweder du machst es über die inspirative Schiene, dass du sagst, wir können Inhalte besser verbinden und wir haben irgendwie ein besseres Markenerlebnis als alle anderen. Mhm. Oder du bist halt ein super Erfüllungsgehilfe, so wie das Amazon vormacht und lieferst einfach sehr schnell und komfortabel und der Kunde weiß von vornherein über den ganzen Prozess schon Bescheid und weiß, wie Retouren funktionieren und so weiter und so fort.
Okay. Gut, also das heißt, das Ladengeschäft ist jetzt ein Teil eurer Arbeit, das ist nicht nur Pop-up und Marketing, sondern schon, wenn du sagst, ja, wir machen uns Gedanken über eventuell mal einen zweiten. Ja. Aber das würde ja in der Konsequenz auch heißen, wenn das in Hamburg funktioniert, wird es wahrscheinlich in Berlin oder in München auch gut funktionieren.
Ja, genau. Also ich glaub, da haben Justus und ich tatsächlich unterschiedliche Meinungen zu dem Thema, aber ich würde den Laden als kosteneffektives Marketing-Tool sehen. Und man kann natürlich auch sagen, das ist ein eigenes Geschäftsmodell. Mhm. Aber für mich sind wir in der DNA Onliner und wir nutzen das hier einfach für einen sehr differenzierten Touchpoint und ein anderes Kundenerlebnis.
Ja, okay. Da stimmen wir ziemlich überein. Also ich glaube natürlich, dass so ein Ladengeschäft also deutlich mehr Potenzial hat. Wir haben jetzt sehr gemerkt, dass es auch relativ saisonabhängig ist. Im Sommer, als wir auch gerade eröffnet hatten, lief es sehr, sehr gut.
Da waren auch gerade Sommerferien.
Sowas, ne, saisonal spielt dann natürlich auch mit rein. Das Wetter ist gut, die Leute gehen gerne um die Alster. Das wird dann irgendwann zunehmend zum Winter, Herbst weniger. Das merkt man einfach. Und deswegen, also ja, nur als Marketing, nur 2G, als Marketingauftritt. Ja. Also da gibt es wirklich verschiedene Faktoren. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, Samstag eigentlich der beste Tag. Mhm. Der bringt dir auch nichts, wenn ab 15 Uhr dann eben hier vor der Tür Corona-Demos sind. Dann hast du 2G, das heißt, da kannst du so viele Leute hier vorhaben, wie du möchtest. Die dürfen sowieso alle nicht rein. Ja. Und auch die Kunden, die gerne rein würden, sind dadurch dann eher abgeschreckt. Ja. Und deswegen haben wir ja auch aktuell nicht offen und gehen dann Richtung Frühling, möchten wir das aber quasi alles wiederbeleben. Man sieht es ja auch vorne, aktuell sind wir noch ein bisschen im Winterschlaf hier im Laden, aber es ist natürlich nicht vergessen.
Nee, das sieht ja jetzt auch gut aus. Ja. Ne? Am Wochenende werden jetzt die 2G-Regeln fallen gelassen. Und dann,
Aber man muss dazu sagen, das ist auch, glaube ich, immer Teil von jeder Gründung. Eine gewisse Naivität gehört auch dazu. Und als ich diesen Laden aufgemacht, als wir diesen Laden aufgemacht haben, da fairerweise habe ich noch nicht mal darüber nachgedacht, dass Samstag vielleicht ein besonderer Tag ist im Einzelhandel.
Ja. Das könnte ich euch erklären, ja. So, ihr seid ja schon sehr breit aufgestellt, auch Dienstleistungen schon für andere. Wie viel Kollegen, Mitarbeiter habt ihr denn? So, wie viel seid ihr jetzt?
Das ist saisonal abhängig. Wir waren jetzt in der Hochsaison vor der Black Week im November, waren wir so 20 Leute. Da sind alle dabei, ne? Also Vollzeitangestellte, Teilzeitangestellte, Praktikanten und Aushilfen. Und jetzt sind wir gerade ein paar weniger, so 14, 15, kommt das hin?
Ja, ungefähr. Also ich müsste mal gucken, wir haben aktuell quasi sozusagen unsere erste Praktikantengeneration, darauf folgt aktuell die zweite. Das heißt, da sind wir quasi im Tausch aktuell, deswegen sind wir so gute 10 aktuell, würde ich sagen, das auf jeden Fall.
Okay. Ja, ich habe gesehen, ihr sucht ja Praktikanten. Ja. Kann man denen sagen, wenn die jetzt zu euch kommen, dass die richtig viel und überdurchschnittlich arbeiten müssen oder wie ist das so?
Ich würde sagen, also man muss dazu sagen, die Mode und generell auch Marketing sind ja nun keine irgendwie Industrien oder Befähigungen, Berufungen, wie auch immer man das nennen möchte, wo es jetzt Bewerbermangel gibt. Ne? Mhm. Und bei uns wird jeder, auch der Pflichtpraktikum und so weiter macht, wird bei uns vergütet. Also so ein Geschäftsmodell, dass wir sagen, wir stellen jetzt hier irgendwie von Modeuniversitäten 20 Leute ein, bezahlen die nicht und lassen die schwer arbeiten, so ist es nicht. Mhm. Gleichzeitig sind wir selber auch als Startup in gewissen Sachzwängen unterlegen und es ist schon wichtig, dass es auch für die Praktikanten irgendwie einen Mehrwert gibt, den sie liefern für die Unternehmung an sich. Also ich würde sagen, wir sind irgendwo in der Mitte. Es gibt ja einmal Konzerne, wo Praktikanten einfach nur existieren und vielleicht irgendwie gar nicht eingebunden werden und wenig machen, schade, was auch sehr schade ist, wo man aber sagen kann, okay, dann repräsentiert vielleicht auch das Gehalt die Verantwortung, die sie haben, wie man das jetzt auch immer bewerten will. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder Industrien, die es ganz anders machen. Ich würde uns irgendwo in der Mitte sehen.
Mhm. Genau. Okay. Ja, es gibt auf der einen Seite eben auch, also es ist so, dass wir eben ganz stark merken, dass offensichtlich viele, gerade junge Menschen auch Interesse haben, gerade weil wir ein Startup sind, bei uns zu arbeiten und deswegen natürlich auch gewisse Kompromisse eingehen. Ich glaube, wir sind da, vielleicht müssen wir da auch noch besser werden, was die Kommunikation betrifft, an die Erwartungen. Also es ist eben nicht so wie im großen Konzern, wo jemand für einen anderen noch mitarbeitet. Die können sich das leisten, wir natürlich nicht. Und machen natürlich auch Feedbackgespräche oder haben auch einen Feedbackbogen nach Ende des Praktikums. Ja. Da bin ich neulich drüber gestolpert, da stand dann nicht abgesprochene Überstunden drin, wo ich auch sagte, oh ja, wahrscheinlich war das nicht abgesprochen, aber da muss man eben auch schauen, was erwartet man auch als Angestellter, weil ich glaube, was wir eben bieten, ist eine sehr offene Kommunikation. Mhm. Ich glaube, wir haben für viele Sachen auch Verständnis, weil wir selber eine sehr junge Generation sind, die vom Arbeitgeber mittlerweile deutlich mehr erwartet. Das heißt, wenn jemand sagt, er hat zu viele Überstunden, dann soll man das doch bitte ansprechen. Denn wir sind natürlich als Gründer in einem Modus, da ist es uns egal, ob wir 10 bis 14 Stunden am Tag arbeiten. Gerade in der Anfangszeit, wo es wirklich so das Ziel war, wir müssen jetzt die Miete fürs Büro noch zusammenkriegen. Da ist es egal, wie lange man arbeitet und man beschwert sich auch nicht darüber. Das ist natürlich aus Arbeitnehmerperspektive wiederum was anderes, aber das muss man ansprechen, absprechen. Da ist einfach eine gute Kommunikation wichtig und dann findet man eigentlich auch für alles einen guten Weg.
Ja. Und auch, auch das Thema Überstunden hat, glaube ich, auch immer zwei Komponenten. Zum einen gibt es ja die Komponente, dass man die Arbeit irgendwie anders und besser strukturiert und andere Werkzeuge benutzt, um sie zu bewältigen. Da kann man ja sagen, da ist die Arbeit per se nicht zu viel, sondern der Manager oder der verwaltende Part und sozusagen der operative, der ausführende Part haben sich vielleicht noch nicht auf den besten Modus operandi geeinigt. So, das ist die eine Wahrheit. Und dann gibt es ja einmal die Wahrheit von, es ist einfach operativ nicht abarbeitbar, was gegeben ist. Ne? Und ich bin immer gerne auf der Seite der Tools und wenn dann jemand zu uns kommt, ich habe es ja an meiner eigenen Arbeit auch schon gemerkt und ich habe gesagt, puh, jetzt brauche ich aber wirklich ganz schön lange, dann ist es ein anderes Thema, dann muss man es sehr anders bewerten. Ne? Mhm. Aber das ist echt super, weil wir hatten ja jetzt, wie gesagt, die erste Kohorte, nenne ich das immer ganz gerne, Mitarbeiter da, mit denen wir erste Erfahrungen gemacht haben. Wir haben extrem viel gelernt und sagen jetzt auch immer zu den Leuten, die uns dann verlassen oder bevor sie uns verlassen, lass uns eine Bewertung auf Kununu da. Bewerte uns als Arbeitgeber oder sagen sie, ja, aber ich fand nicht alles super. Ich so, du musst auch nicht alles super sein. Mhm. So, wenn du sagst, wir sind 4 von 5 Sternen oder was auch immer, dann hau das da rein. Ja. Und was man von uns auf jeden Fall erwarten kann, ist, man kann es zu jedem Thema ansprechen, es ist transparent. Wir haben jetzt gerade quasi unsere Gehälter, wenn man so will, transparent gemacht, weil wir gemerkt haben, okay, das macht einfach mehr Sinn, weil es eine gute Atmosphäre schafft. Und das ist halt auch so Authentizität als Arbeitgebermarke, wenn man so will, ist ein Thema, was, glaube ich, noch sehr unterrepräsentiert ist.
Naja, Employer Branding ist unheimlich wichtig, damit man weiß, wohin geht man, was kann man dort erwarten, damit falsche Erwartungen gar nicht erst sozusagen aufkommen.
Ne? Ja, genau. Oder ich meine, wir sind ja jetzt auch, also ich fühle mich mal immer noch recht jung, aber es gibt ja nur noch ein paar andere Generationen nach uns, die schon auf diesem Planeten wandeln. Und da merkt man doch sehr, sehr deutlich, dass die Gen Z, also die Generation, die nach uns kam, die jetzt irgendwie in den im frühen 21. Jahrhundert geboren wurde, haben ganz andere Erwartungen auch als an selbst, als Manager dieser Firma und fragen dann zum Beispiel auch, was die eigene politische Einstellung und so weiter ist. Mhm. Und ja, dann rede ich halt mit den Leuten, was meine politische Einstellung ist. Ja. Und dann sagst du, ja, das ist cool, dann kann ich für dich arbeiten.
Oh. Ja. Ja, das ist ja schon sehr weitgehend. Ja. Das kenne ich gar nicht.
Ja, definitiv. Doch, man hatte schon einen sehr intensiven Austausch. Also es ist dann eben auch so, wenn wir natürlich sagen, natürlich können wir jetzt keine Spitzengelder zahlen, wo wir aber eben schauen, wo können wir denn sonst noch Benefits irgendwie schaffen für die Mitarbeiter. Da ist es unter anderem so, dass wir in der vorteilhaften Situation waren, vor einigen Monaten unsere Fläche ein bisschen zu erweitern und die Möglichkeit hat, eine Küche einzubauen. Und dadurch können wir nun, da einer unserer Mitgründer, nämlich Paul, ein sehr begabter Koch ist und das sehr gerne mit großer Leidenschaft macht. Und dadurch haben wir eigentlich jeden Tag sehr gesundes, preisgünstiges Mitagessen, zu dem wir eben unsere Mitarbeiter auch entsprechend einladen.
Ja,
einfach als Bonus.
Ja, genau. Schön, also das, was man Klischee von einem Digital-Startup mit dem Obstkorb und den kostenfreien Getränken und Mitagessen gibt es auch bei uns. Ja. Also da sind wir wie Google quasi.
Mhm. Ja, immerhin, man muss sich ja mit den Größten messen.
Ja.
So, jetzt, ihr seid 5 Gründer, dann habt ihr 10 Mitarbeiter. Also da führt man ja noch keine großen Teams. Es gibt sicherlich fachlich da eine gewisse Zuordnung, kann ich mir vorstellen. Und die meisten werden wahrscheinlich im Lagerbereich tätig sein. Aber das ergibt sich dann ja irgendwann später. Wie macht ihr das denn heute? Also ihr setzt euch zu 5 regelmäßig zusammen, unterhaltet euch über die Geschäftsentwicklung und wird dann abgestimmt und 3-2 heißt, das machen wir oder ist das alles über Argumente?
Ja, wir haben es ganz am Anfang so gemacht und das ist schwierig. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man ein Wirtschaftsunternehmen rein demokratisch führen kann. Also wenn man zu dritt ist, geht es vielleicht ein bisschen schneller noch, als wenn man zu fünft ist, aber irgendwann wird es auf jeden Fall unübersichtlich. Und wir haben ganz klare Bereiche abgeschirmt und in diesen Bereichen kann man sich gerne beraten lassen. Letztlich ist der Bereichsverantwortliche in letzter Instanz für die Entscheidung zuständig.
Ja, der hat das letzte Wort auch in der Entscheidung im Zweifel.
Und das haben wir uns eben so aufgeteilt, dass wir mit 3 Leuten auf täglicher Basis operative Geschäft begleiten. Das sind Justus, Paul und ich. Justus, Paul begleitet sozusagen das Operative, also sorgt dafür, dass wir die Ware digitalisieren, also quasi der Kern, wenn man so will, von unserem Geschäft und der Kern unserer Wertschöpfung. Justus kümmert sich um das Marketing und hat den Store gemanagt, wo wir auch gesagt haben, Store sehen wir ein Stück weit als Marketingkanal. Dann kümmert sich Viktor um den Controlling-Part, also der ist sozusagen der CFO, kümmert sich dann um Finanzen. Hannes verwaltet das Tech-Produkt oder die Tech-Produkte, vor allen Dingen unseren eigenen Shop. Und ich kümmere mich um Partnerschaften und eigentlich alles, was nach außen geht.
Habt ihr jetzt eine Plattform erreicht, also Plattform jetzt nicht im technischen Sinne, eine Größe oder Ausgangsbasis, wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt seit 2020 haben wir sozusagen in unser Modell investiert und haben die Dinge vorbereitet. Und jetzt sind wir eigentlich bereit, auch sozusagen zu wachsen. Oder würdet ihr sagen, ja, das Wachstum, da müssen wir noch mal ein bisschen warten, weil das und das und das ist noch nicht fertig, weil mit einer dünnen Palme wachsen, das geht zwar schnell, aber die ist beim nächsten Sturm weggefegt. Ja. Also wo steht ihr da?
Ich glaube, da haben wir ein sehr solides Fundament, was die internen Prozesse
betrifft. Fundament war das Wort, was ich suchte.
Danke. Doch, das würde ich schon sagen. Also ich glaube, in dem wirklich operativen Raum, in dem es darum geht, die Ware vorzubereiten, da ist sozusagen eigentlich die nächste Station, ein zweites Fotostudio reinzubringen. Und dann ist es schon so, dass wir auch wirklich bis zu 100 Bestellungen am Tag, auch heute schon mit dem System, das wir etabliert haben, managen könnten. Von daher sind wir definitiv auch dazu bereit, wirklich massiv zu wachsen. Das wird aber natürlich nicht ohne den entsprechenden Kapitaleinsatz gehen.
Und wenn ihr Kapitaleinsatz hättet, würde das ins Marketing gehen oder Marketing und People?
Letztens ist ja eigentlich immer die gleiche Abwägung, wenn man Online-Produkte verkauft. Es gibt Customer Acquisition Costs und dann eben quasi auch die Profitabilität aus einem Verkauf online. Und da kann man ja relativ gut leicht rumrechnen, was passiert, wenn ich 100 Euro in Marketing packe. Das ist natürlich jetzt über verschiedene iOS-Updates und Unterschiede im Tracking hat sich das nochmal ein bisschen verändert. Das war früher noch rechenbarer, als es vielleicht jetzt ist. Aber das ließe sich auf jeden Fall sehr gut skalieren und hochrechnen. Genau. Also was ich sagen möchte, was eigentlich das nochmal zusammenfasst, was Justus gesagt hat. Ich glaube, wir haben tatsächlich die seit Gründung, also seit ungefähr Jahresmitte 2020, wo wir in der Konzeptionsphase waren und so weiter, mit dem Go-Live des Stores, des Shops und später die Inbetriebnahme des Pop-Up-Stores, der sich dann zu einem echten Store gewandelt hat, etc., etc. Das waren alles Schritte, um uns auf 1 zu bringen. Und also wir waren bei 0, jetzt sind wir, würde ich sagen, bei 1 oder sehr kurz vor 1. Und ich glaube, dass es schneller gehen kann, von 1 auf 10 zu wachsen, als von 0 zu 1 zu kommen, wenn du das Bild verstehst.
Verstehe ich, ja. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, ne? Ja, wenn man das genügende Kapital hat. Und ihr habt angefangen mit dem Online-Shop vermutlich in Deutschland.
Ne? Genau, das ist eben auch eine ganz, ganz große mögliche Perspektive, wenn man jetzt fragt, wie wollen wir eigentlich wachsen. Es gibt in Deutschland definitiv noch Wachstumspotenzial, einerseits, weil es ein Trend ist, der zunehmend auch Fahrt aufnimmt. Und was wir eben merken, dass wir auch über unsere internationalen Plattformen relativ oder häufiger eben auch Sales natürlich gerade in den skandinavischen Staaten haben, wo man merkt, dass der Secondhand- und Vintage-Trend schon deutlich weiter vorangeschritten ist, wo wahrscheinlich auch das Bewusstsein der Konsumenten, was diesen Nachhaltigkeitsgedanken betrifft, sehr stark gereift ist. Und das wäre sozusagen aktuell die Perspektive im deutschsprachigen Raum, Reichweite zu generieren und dann eben natürlich auch in andere Regionen in Europa weiter zu expandieren.
Ja, das ist das Wort Zeitgeist, ist halbwegs international. Ne?
Das ist, also ist es tatsächlich
irgendwie verstanden,
Deutsch zu Englisch, ja.
Also die Namenswahl war im Endeffekt wie folgt. Wir hatten nicht besonders viel Zeit, uns für einen Namen zu entscheiden und man kann auch extrem viel Zeit auf eine Namensfindung verschwenden. Da haben wir gesagt, es gibt ein paar Wörter im deutschen Duden, die auch Englisch sehr landläufig verstanden werden. Das waren Wanderlust, Wunderkind, Kindergarten, Zeitgeist und noch ein paar andere. Dann haben wir das einmal gewotet. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, alle haben für Zeitgeist gestimmt und ich fand Wanderlust super, keine Ahnung. Und dann ist es Zeitgeist geworden.
Ja. Und das Logo sieht ja aus wie so eine Kappe, ne? Oder was ist das? Oder eine Kapuze?
Witzig,
oder?
Dass du das sagst. Die meisten Leute denken an Pac-Man.
Ah, okay, ja. Aus der Generation, das habe ich nie gespielt.
Okay. das Logo soll im Endeffekt einfach einen Geist darstellen, der sich freut.
Ah, okay. Genau, der soll eigentlich eine Fröhlichkeit ausstrahlen.
Wir wollten über diese sichelförmigen Augen eine gewisse Fröhlichkeit und Zufriedenheit darstellen, ohne dass es einen Mund braucht.
Ja. So, das heißt, also man merkt es ja auch, wie ihr über euer Geschäftsmodell erzählt. Also ihr fühlt euch da ja ziemlich sicher und gut aufgestellt. Ne? Fundament stimmt, jetzt kann man wachsen. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, also die größte Bedrohung für unser Geschäftsmodell, was wäre das? Ein Wettbewerber oder wenn H&M jetzt komplett umstellt auf, die kaufen sämtliche Bestände an gebrauchter Ware auf oder was wäre das?
Wenn Firsthänder besser produzieren und konsequent im Lebenszyklus ihrer Produkte selbst zum Secondhändler werden, dann gibt es sozusagen für reine Secondhändler irgendwie keine oder weniger Daseinsberechtigung. Das wäre natürlich auf jeden Fall so ein typischer SWOT-Threat, würde ich mal sagen. Wenn ich ganz ehrlich bin, da wäre der Nachhaltigkeit so stark gedient, wir kriegen auch noch andere spannende Digitalprojekte hin. Also da wäre ich jetzt auch nicht super traurig und sehe ich auch momentan nicht. Und abseits davon sehe ich keine große Bedrohung, die irgendwie den Secondhand-Markt als solches oder beziehungsweise unsere Daseinsberechtigung im Secondhand-Markt gefährdet.
Das Einzige ist natürlich, wenn dann große Player wie, machen das ja auch About You, Zalando, H&M, alle haben auf einmal einerseits ihre Nachhaltigkeits- oder auch ihre Secondhand-Konzepte, die werden ausgerollt. Man kann dann von außen drauf schauen, wie gut läuft es. Die haben natürlich eine gigantische Reichweite, auch ein gigantisches Budget, das zu pushen. Wenn man dann aber mitkriegt, dass About You zurzeit der Black Week die eigene Secondhand-Plattform offline nimmt, weil sie sagen, das ist für uns leider zu negativ, das Geschäft in der Zeit, das mit Secondhand weiterzumachen, dann sieht man auch, dass offensichtlich auch die ganz Großen da noch gar nicht so weit sind, eine wirklich gefährliche Lösung anzubieten. Aber natürlich arbeiten die da dran.
Und auch selbst dann, also wir sind ja im Endeffekt, die Kernwertschöpfung von dem, was wir tun, ist die Digitalisierung und das Online-Bringen von, also in Masse von verkaufsfähigen Einzelteilen. Das ist keine Kompetenz, die es da gibt. Und auch was jetzt angeboten wird durch Pre-Loved, Second-Loved und wie so weiter, wie diese ganzen Plattformen heißen, sind es ja trotzdem eher Marktöffner, die ihren Content, also beziehungsweise ihre Produkte, wenn man so will, befüllen lassen müssen von jemandem, der diese Kompetenz hat, die wir haben. Und das bedeutet, wir könnten ja, wenn denn, Akteure auf deren Plattform werden. Und da, wenn man sich das mal anschaut, die Geschichte von Amazon, da gab es ja auch von deutschen Herstellern und Händlern große Boykotte in der Anfangsphase. Nee, auf keinen Fall gehen wir darauf. Und letztlich sind ja jetzt in der Masse die allermeisten Händler und Hersteller auch Teil von diesem Amazon-Universum. Und da würde ich auch sagen, da muss man ein bisschen schauen. Ne? Also hat man eigentlich überhaupt die Kompetenzen, um ein ähnliches Produkt aufzubauen? Und wenn man die nicht hat, dann muss man auch sagen, okay, dann ist es bestimmt sinnvoller, zusammenzuarbeiten, als gegeneinander zu arbeiten.
Ja, also ich muss sagen, ich habe das ja auch sehr aufmerksam verfolgt und jetzt zum Beispiel bei H&M in einem Laden gesehen, da in Berlin-Mitte, ne, haben die das ausprobiert. Oder hier bei C&A in Altona, da haben die auch so eine Mini-Fläche, da hängen so ein paar gebrauchte Produkte. Und ich finde, also ich weiß natürlich, warum man das macht, aber es sieht ein bisschen verloren aus. Und ob man dadurch einen ganz anderen Kunden gewinnt, der das kauft, das weiß ich nicht. Ja. Ja, man macht das ja mit Partnern, vielleicht hat das eine Chance, größer zu werden, aber wie du schon sagtest, ne, die haben ja andere Kompetenzen über die letzten 50 Jahre aufgebaut, die sie auch nicht so schnell aufgeben werden.
Nee. Die haben ja auch einen ganz anderen Kundenstamm in dem Sinne so aufgebaut, der sich natürlich eben offensichtlich für Neuware interessiert und nicht für Gebrauchtware, im besten Fall vielleicht noch für nachhaltige Angebote.
Genau.
Da ist dann immer die Frage, möchte man den Aufpreis, der damit einhergeht, nachhaltig zu produzieren, ob man das leisten möchte, vielleicht. Es stellt sich auch immer die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich für diese Entwicklung, und ein Unternehmen kann sich ja immer auf die Seite stellen, naja, mein Kunde ist doch dafür verantwortlich, ich biete ihm ja nur das an, was er nachfragt. Vielleicht muss man sich aber eben auch fragen, haben Unternehmen eigentlich nicht irgendwo eine gewisse Erziehungsverantwortung gegenüber dem Kunden, ihn da entsprechend zu sensibilisieren? Und dann ist natürlich die große Frage, möchte ich mich von einem so immer noch gut laufenden, etablierten Geschäftsmodell denn wirklich wegentwickeln? Denn natürlich sind damit Kosten verbunden, die man vielleicht nicht tragen möchte.
Also, ja, vor allem Handling. Ich stelle mir immer die Frage, ist unser Geschäftsmodell enkelfähig? Das bedeutet, wenn ich irgendwann mal Opa bin und mein Enkel fragt mich, was habe ich damals gemacht, ist mir das vielleicht unangenehm, darüber zu reden, und das ist mir nicht unangenehm. Und solange das, also wenn ich das verbinden kann, diese Enkelfähigkeit und eine Profitabilität eines Kapital irgendwie oder beziehungsweise privaten Unternehmens am Markt, dann bin ich ziemlich happy, muss ich sagen.
Ja, schön. Ja, das ist eigentlich auch ein gutes Schlusswort.
Ja.
Ja, wir haben ja, wir haben schon ordentlich Zeit hier auf der Uhr. Also, das fand ich sehr spannend, das von euch zu hören. Ich fand es auch sehr erfrischend, wie ihr da rangeht. Also erfrischend meine ich, du hast vorhin gesagt, man muss auch manchmal so als Gründer so ein bisschen naiv sein, ne?
Auf
dass
jeden
man
Fall.
Einfach die Dinge mal macht und so und,
ja.
und nicht immer sozusagen so einen Prozess sich sucht, den andere schon tausendmal umgesetzt
haben. Ja.
Dann kommt man nochmal auf andere Ideen. Und ich glaube auch, dieser Markt, der hat sehr viel Potenzial, ne? Irgendwie so eine Zahl da, 20 Milliarden soll das weltweit sein.
Ja.
Da kann man ja reinwachsen, ne?
Auf jeden Fall.
Sehr gerne, ja.
Genau. Und ja, im Endeffekt glaube ich auch, viele. Oder ich kenne das sozusagen aus meiner Zeit in der Industrie. Da hatten wir mal viele Berater da und Berater und schleifen und wurden beraten und dann wieder ein Konzept. Und ich meine, der beste Berater, den man haben kann, ist immer noch der eigene Kunde. Mhm. Und der kann einem auch zum Teil sehr schnell sagen, ob er Dinge mag, die man tut, oder weniger mag.
Genau.
Und mit der Einstellung sind wir an den Start gegangen, haben uns bisher gut steigern können, und ich hoffe, dass das auch weiter so anhält.
Ja. Und das Schöne ist ja, dass man sich auch heute noch nie so schnell wie früher Feedback holen kann. Ne?
Ja.
Über Social Media.
Ja.
Kann man sich das quasi instant einfangen, teilweise gefragt, teilweise ungefragt.
Ja.
Das kommt. Ja. Und also auch gerade so dieses naiv sein und einfach mal machen. Ich glaube, das ist gerade für Leute, die irgendwie an der Schwelle stehen, bleibe ich im Job oder mache ich mich selbstständig, ist das eigentlich der Schritt, der wahrscheinlich die meiste Überwindung kostet, weil natürlich die meisten von uns haben neben ihrer eigentlichen Haupttätigkeit angefangen. Und ob man bereit dazu ist, sozusagen seine Freizeit dafür zu opfern, dafür braucht man eine gewisse Passion, Leidenschaft und auch Leidenswillen, glaube ich.
Ja.
Und wenn man dazu bereit ist, dann ist es in dem Moment, wo man anfängt, der erste und auch der richtige Schritt.
Ja, ja. Schön. Ja, Michael, Justus, vielen Dank für eure Zeit.
Sehr gerne, auch vielen Dank.
Und ich drücke die Daumen, dass euer Geschäft sich so entwickelt, wie ihr euch das vorgestellt habt.
Das hoffe ich auch, danke fürs Gespräch.
Ciao, ciao.
Ciao.